Es ist Montag, der 15. September 2025. Sie hören Konterfunk aktuell. Am Mikrofon begleitet Sie Stefan Milius. In Nordrhein-Westfalen fanden gestern Sonntag die Kommunalwahlen statt. Und die große Frage, die über allem schwebte, war: Kann die AfD auch im Westen so zulegen, wie sie es zuletzt im Osten tat? Die Resultate, die Parteienverschiebungen und wie sich diese Wahl auf die Bundesebene auswirken könnte, ich spreche darüber mit unserem Hauptstadtredakteur Frank Wahlich. Vermutlich mehrere hunderttausend Menschen gingen am Wochenende in London auf die Straße. Ihre Botschaft: Es reicht. Gemeint war die Migrationspolitik in Großbritannien. Es war wohl die größte Kundgebung gegen Masseneinwanderung, die jemals stattgefunden hat. Was die Volksseele zum Kochen brachte und ob der Aufmarsch an der Realpolitik etwas verändern kann, wir wollen es vom deutsch-britischen Kommunalpolitiker Anthony Lee wissen. Die internationale Automobilausstellung IAA in München ging gestern zu Ende. Der Andrang war groß und einige der vorgeführten Neuheiten scheinen in der Tat zukunftsweisend. Allerdings waren es nicht in erster Linie die deutschen Autohersteller, die mit Innovationen auftrumpfen konnten. Wir schauen uns die Erkenntnisse aus dem Anlass genauer an mit unserem Automobilexperten Oliver Lauter. War es ein Angriff oder eine Aufklärungsmission? Und was immer es war, wer steckt dahinter? Seit im polnischen Luftraum vor wenigen Tagen plötzlich Drohnen auftauchten, steht die Welt vor einem Rätsel. Trotz dünner Erkenntnislage fehlt es nicht an Schuldzuweisungen in alle Richtungen. Für eine Bestandesaufnahme und Einschätzungen zu Gast ist Ralf Bosshardt, Oberstleutnant im Generalstab AD der Schweizer Armee. In Nordrhein-Westfalen fanden gestern die Kommunalwahlen statt. Das klingt nach lokal begrenzter Bedeutung, aber diese Wahlen wurden mit großer Spannung erwartet, denn sie gelten als Test zur allgemeinen Befindlichkeit der Wähler im ganzen Land. Und das Ergebnis hat es in sich. Die CDU bleibt stärkste Partei, aber ohne Glanz und ohne echte Erholung gegenüber 2020. Die SPD verliert, die Grünen sacken ab, die AfD legt massiv zu. Wir schauen uns diese Resultate mitsamt Analyse und Ausblick an, und zwar mit unserem Hauptstadtredakteur Frank Wahlich. Hallo Frank.
Hallo Stefan.
Frank, wer hat denn jetzt alles in Nordrhein-Westfalen gewählt an diesem Sonntag und wie sieht dein erstes zusammenfassendes Urteil zu den Ergebnissen aus?
Also es hatten etwa 13,5 Millionen Wähler, hätten ihre Stimme abgeben können. Es waren etwas mehr als die Hälfte gewählt wurde. In 396 Gemeinden, davon 23 Großstädte, 31 Landkreise, da wurden auch die Bürgermeister gewählt, die Landräte gewählt. Eigentlich hätte das ein regionales Ereignis sein sollen, aber es hatten auch ein bisschen die Medien damit zu tun, dass die sagten, das ist der erste Stimmungstest für die kleine, große Koalition in Berlin. Und man hat ja auch gesehen, wie wichtig die Koalitionäre in Berlin diese Wahl genommen haben, denn die tauchten alle dort auf in den großen Städten und schauten sich Fabriken an und schauten sich Problemviertel an. Und die SPD-Vorsitzende Bärbel Baas, die kommt ja aus Nordrhein-Westfalen, nachdem die migrantische Problemviertel gesehen hatte, sagte sie, ja, wir haben verstanden, ja, da müssen wir irgendwas machen, ja, wir werden da irgendwas tun, und dann sind diese Politiker auch wieder verschwunden. Und man hat schon ein bisschen drauf gezittert auf dieses Wahlergebnis, und es stellte sich dann heraus, dass im Grunde ein möglicher Kanzlernachfolger, nämlich der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wüst, sehr zufrieden sein kann. Der hat sich seine Partei summa summarum gehalten, aber die SPD, die geht mit dem Genossen Trend, und der Genosse Trend, der geht weiter nach unten, 2% minus, das hört sich gar nicht so viel an, aber es ist der Trend, es geht überall runter. Und der Überraschungsgewinner war die AfD, die hat sich verdreifacht, die hat 11% etwa dazu gewonnen auf 16% insgesamt. Das heißt, von 5% sind die gekommen, die fangen an, eine kommunalpolitische Größe zu werden, ausgerechnet in dem Land, das für die SPD die Herzkammer ist, das Fortschrittsland, wo immer die Genossen rackerten und machten und taten. Das ist alles nicht mehr, und deshalb sagt sagte der Ministerpräsident Wüst von Nordrhein-Westfalen. Oh, das Ergebnis kann uns aber nicht ruhig schlafen lassen, wobei er noch Tag vorher sagte, liebe Leute, ihr könnt wählen, was ihr wollt, aber wählt demokratisch. Und das haben die Leute offenbar nicht gemacht, weil die Probleme sich in Nordrhein-Westfalen so bündeln. Migrantenkriminalität, Probleme mit Ausländern aus Bulgarien und Rumänien, verdreckte Städte, Drogenprobleme. Es gibt Möglichkeiten, und das ist ja ganz wichtig, was Gemeinden machen können. Können die diesen Drogensumpf irgendwie trockenlegen? Können die das machen? Und mit einer AfD in sehr vielen Gemeinderäten wird es Widerspruch geben. Und noch was anderes ist, wenn man ein Fazit ziehen kann an der Wahl, wichtig, dieses ewige Gebrandmaure, was ja in Berlin mit großer Lust und großem Masochismus immer abgefeiert wird, das ist in den Gemeinden nicht mehr möglich. Die AfD ist tief im Westen, aber sowas von angekommen.
Dazu kommt ja, es ist noch nicht ganz vorbei. Es gibt noch diverse Stichwahlen, beispielsweise um die Ämter der Oberbürgermeister. Was kann sich da noch bewegen?
Da wird sich wenig bewegen. Das hat man auch in Berlin im Vorfeld der Wahl gehört. Da wurde gesagt, ach, wenn wir nicht direkt unsere SPD-Bürgermeister in Gelsenkirchen oder Duisburg gewinnen, dann in der Stichwahl schon. Da wird uns nämlich die CDU und alle anderen werden uns helfen. Und in der Tat, in Gelsenkirchen, das ist eine Industriestadt mitten im Ruhrgebiet, hat die AfD 31% bekommen bei der Bürgermeisterwahl und die SPD 36%. In Duisburg, da kommt die SPD-Vorsitzende Bärbel Baas her, ist die AfD bei den Bürgermeisterwahlen auf 20% gekommen und kommt damit auch in die Stichwahl. Da ist noch im Grunde wenig Spannung drin, denn dieses Kartell darf man ja nicht sagen, aber meinen, denn die anderen Parteien werden sich zusammenschließen und da werden die Bürgermeister im Grunde wie bisher gewählt. Das sind Grüne in Bonn und Köln und Sozialdemokraten und Christdemokraten in den anderen Städten. Aber dass überhaupt diese Stichwahlen stattfinden, das zeigt, da ist sehr vieles in Bewegung und diese Bewegung, die wird auch überschwappen nach Berlin, in die Hauptstadt.
Die AfD kann auch im Westen gewinnen und zwar nicht symbolisch, sondern kräftig. Ist das gewissermaßen die Botschaft dieses Wahltags?
Das ist die Botschaft dieses Wahltags. Deshalb sagte ja der Ministerpräsident Wüst, ach, wir müssen darüber schlafen und darüber nachdenken. Kanzler Friedrich Merz sagte, ja, ich schaue mir die Ergebnisse an und dann müssen wir darüber nachdenken. Die Grünen sagten, oh, wir dürfen das Land nicht den Rechten überlassen, wir müssen über die Wahlergebnisse nachdenken. Also es wird die nächsten Tage nachgedacht werden, es wird wenig politisch gehandelt werden, weil man will sich diese Stichwahlen für Landräte und Bürgermeister, das sind wirklich wichtige, einflussreiche Wahlbeamte, die will man sich nicht noch irgendwie vermiesen lassen. Und der AfD, wo die in die Stichwahl kommt, und das sind gar nicht so wenige Gemeinden, nicht noch irgendwie Wähler zu treiben.
Das heißt, vor der Wahl hieß es, das ist ein Stimmungstest. Jetzt, wo die Stimmung offenbar nicht so positiv ist, für einige wertet man es wieder ab und sagt, naja, das war ja in Nordrhein-Westfalen.
Genau, das war Nordrhein-Westfalen und dann steht ganz am Horizont in weniger als 6 Monaten die richtigen Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz und so weiter an. Bis dorthin wird man das sagen können. Aber ich habe in Berlin mit ein paar SPD-Politikern gesprochen, die sagten, auf die Koalition wird das keine Auswirkung haben. Doch es wird Auswirkungen haben, weil Kanzler Merz sieht, ihm schwimmen die Fälle davon. Der Koalitionspartner wird immer kleiner, aber hat ein Selbstbewusstsein, dass es kracht. In Berlin wurde auch gesagt, also die Union bei der Richterinnenwahl, wir wählen ja Verfassungsrichterin Ende September, da kann die Union zeigen, ob sie unser Vertrauen verdient. Da kann die Union zeigen, ob sie unser sozialdemokratisches Vertrauen verdient. Das sind einfach auch die Rollen umgedreht. Man mag zwar ein Selbstbewusstsein haben, aber so etwas scheitert an der Wirklichkeit. Dieser Koalitionspartner SPD ist ein kleiner Koalitionspartner und bei Stimmungstests wird er immer noch kleinerer. Das ist eine Herausforderung für Friedrich Merz, der ja nicht gerne Machtworte spricht, der ja eher die Sache so ein bisschen verschleifen lässt und sagt, ach, machen wir nächste Woche, machen wir nächstes Jahr. Ich glaube, der ist gefordert und für die Politik in Deutschland werden das spannende Zeiten werden, weil die Augen richten sich durch das Prisma einer stärker werdenden AfD auf den Kanzler, ob der fähig ist zu handeln oder ob diese Koalition in ihrer Schwäche nur noch vor sich hindümpelt. Denn politisch dieser Herbst der Reform, darüber spricht keiner mehr, sondern es heißt aus SPD- und CDU-Kreisen, die Bürger verlangen zwar Reform, aber wir geben ihnen symbolhafte kleine Entscheidungen und die eigentlichen Reformen im Bürgergeld, bei der Migration, bei der Rente, bei der Gesundheit, das machen wir irgendwann in anderthalb Jahren vielleicht. Und ich glaube, diese Zeitrechnung, dieser Zeitplan wird so nicht mehr funktionieren.
Man würde aber ja denken, wenn sich die Opposition verdreifacht, dann ist das ein Warnschuss, den man gar nicht ernsthaft überhören kann. Du beobachtest für uns im Bundestag und so wie das klingt, gehst du davon aus, dass ab morgen das weitergehen wird wie immer und niemand sich irgendwie anpasst in irgendeiner Art und Weise.
Es wird weitergehen wie immer. Man hat das bei der letzten Bundestagswoche in der letzten Woche gesehen. Die AfD wurde wie üblich beschimpft. Die AfD hat wie üblich ihre aktuellen Stunden eingebracht und wie üblich wurden von den Rednern von Grünen und Sozialdemokraten wurde gesagt, ihr könnt einbringen, ihr könnt verlangen, was ihr wollt. Wir nehmen das nicht ernst. Und im Grunde hat den Vogel abgeschossen Finanzminister, Vizekanzler und SPD-Chef Klingbeil, der versuchte sich an einer Erklärung, dass er die AfD weiter ignorieren kann, und er sagte, ach, die Menschen sind einfach so schlecht gelaunt. Also noch ein bisschen mehr Theater in Berlin, vielleicht wird dann die Laune besser. Ob sich das auf die Wahlergebnisse dann auswirkt, so wie die SPD es gerne hätte, da würde ich aber mal ein fettes, fettes Fragezeichen setzen.
Es gibt eigentlich einen regelrechten Gewinner und einige Verlierer. Wer darf denn aus deiner Sicht jetzt am wenigsten so weitermachen wie einfach bisher?
Über die Länder, über die Gemeinden, Kommunen wird man sehen, dass die Brandmauer nicht mehr praktikabel ist. Aber in der Union, auch in der Union, gibt es Befürworter eines Schleifens dieser Brandmauer. Aber genauso gut gibt es Leute, die sagen, wenn ihr die Brandmauer schleift, dann trete ich aus der Partei aus. Das ist ein Dilemma. Es muss darum gehen, die Partei zu entdämonisieren. Und das liegt nicht an der AfD, sondern das liegt am schlechten Reden über die AfD durch Politiker der CDU. Denn die haben am meisten zu verlieren. Die können auch noch ein paar Jahre, ein paar Legislaturperioden probieren, sich weiter an Linke zu fesseln. Und dann geht man eben gemeinsam unter.
Ein Dammbruch scheinen mir auch die sehr guten Resultate stellenweise der AfD-Kandidaten bei Oberbürgermeisterwahlen. Kann man das so interpretieren, dass die Leute der AfD neuerdings solche Führungsämter zuordnen, wo früher eine gewisse Zurückhaltung geherrscht hat?
Ja, vor allem, wenn das im Westen passiert. Im Osten ist das nicht so ungewöhnlich. Aber in den Westländern, gerade in Nordrhein-Westfalen, ist das eine Neuerung, eine Veränderung, die vielleicht noch nicht zu Resultaten führen wird, aber die Politiker daran gemahnt, dass dieses Brandmauergetue, dieses Nichtwissen, warum die Wähler weglaufen, dass man sich da nicht dümmer stellen kann, als man eigentlich ist. Das wird Veränderungen geben auf Gemeindeebene und diese Veränderungen werden in dieser politischen Schichtung nach oben kommen und irgendwann auch in Berlin ankommen.
Frank Wahrlich, unser Mann in Berlin, über die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen und was sie alles auslösen könnten. Besten Dank, Frank.
Gerne, Stefan.
Die Schätzungen schwanken zwischen 100.000 und über 1 Million Menschen, aber die sichtbaren Dimensionen waren jedenfalls gewaltig. London hat am Samstag die größte je gesehene Demonstration gegen die Einwanderung erlebt. Eine Gegendemonstration gegen diesen wahren Volksaufmarsch hatte dagegen mikroskopische Ausmaße. Was war da in London genau los und was bleibt davon? Wir sprechen darüber mit Anthony Lee. Er ist Deutsch-Brite und Kommunalpolitiker. Guten Tag, Herr Lee.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Lee, wo lag denn jetzt genau der Ursprung dieser Kundgebung? Außerhalb von Großbritannien kam sie ja scheinbar wie aus dem Nichts, aber das kann ja nicht aus dem Nichts entstehen.
Da haben Sie komplett recht. Das kam auf keinen Fall aus dem Nichts. Ich habe da auch mehrfach schon über Social Media drüber berichtet, was da ansteht. Ja, das Ganze nahm Fahrt auf mit einer Operation, nennen wir es immer so, Rising the Colors, also wo dann an Straßenlaternen, ob es der Union Jack war oder das St. George Cross, also die Fahne Englands, überall in den Städten gehisst wurde. Und der Patriotismus, also der gesunde Patriotismus, das muss man ja in Deutschland immer wieder unterscheiden, das ist ja anrüchig, einfach wieder so ein Revival erlebt. Und das ist gerade in Großbritannien, ich als Halbbrite kann das ganz gut einschätzen, das ist auch nicht schlimm. Das ist übrigens auch in Deutschland nicht schlimm, auch wenn Sie eine Deutschlandfahne heute im Garten haben, dann ist es erstmal so ein komisches, was ist da denn los? Also von daher, das war angekündigt und es ist wieder das politische Versagen. Es ist genau das Gleiche wie in Deutschland. Ich meine, überlegen Sie mal, dass täglich über den Ärmelkanal bis zu 2000 illegale Migranten über den Ärmelkanal kommen. Also Großbritannien konnte sich erfolgreich gegen einen Einmarsch der Wehrmacht schützen, aber man behauptet heute, man könnte da nichts gegen machen oder man verspricht etwas und egal welche Regierung der letzten Jahre sich nicht dran gehalten hat und gar nichts versprochen hat, im Gegenteil. Und das zeichnet sich jetzt im Protest, was auch vollkommen legitim ist in einer Demokratie und von daher ist das zu begrüßen.
Bevor wir zu den Inhalten dieses Protests kommen, noch einmal zu den Dimensionen. Ob es jetzt sechsstellig oder siebenstellig war, das ist ja schon ein bisschen Unterschied. Sie haben es auch aus der Vogelperspektive beobachtet. Sie kennen London sehr gut. Wie viele Menschen waren jetzt wirklich dort?
Naja, es waren auf jeden Fall nicht die Zahlen, die die Tagesschau berichtet hat. Da sprach man von einigen Tausend, dann einigen Zehntausend. Also selbst die BBC spricht da von mindestens 150.000. Und ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Und von daher ist das, wie Sie anfangs auch gesagt haben, schon sensationell, dass die Menschen jetzt einfach kundtun, dass sie die Schnauze von dieser Politik voll haben. Mir ist es ganz wichtig zu betonen, weil ich einige Redner auch gehört habe dort. Die Katie Hopkins ist eine ziemlich bekannte Person in England und die hat in 5 Minuten, glaube ich, alles zusammengefasst, was an dem Westen momentan falsch läuft. Es geht hier weder um Rasse noch um Hautfarbe, sondern es geht um Kulturen, die hier nicht hergehören oder nicht hinpassen. Ganz einfach. Das hat nichts damit zu tun, ob Sie jetzt Moslem sind oder was auch immer. Das ist kein Problem. Ich habe ganz viele muslimische Freunde. Aber die sagen ja selber inzwischen, dass das nun mal hier so nicht passt, dass kleine Kinder, und das, ich meine, selbst so ein Dieter Nuhr sagt das ja im Ersten, dass Eltern Schutzgeld bezahlen, dass ihre Kinder frei zur Schule gehen können. Oder aber mich rufen Lehrerinnen an und berichten, dass weiße deutsche Kinder ein Kopftuch tragen, damit sie ihre Ruhe haben, weil sie drangsaliert werden damit oder wenn sie Mettwurstbrötchen essen. Man muss doch jedem, egal wie links sie sind, mal eine Alarmlampe angehen und dann muss doch jeder merken, hier stimmt etwas nicht. Und das hat, wie gesagt, nichts mit Religion oder Rasse zu tun, sondern es ist einfach eine Kultur, die hier nicht hergehört. Ganz einfach.
Sie haben jetzt schön ausgeführt, was eben die Leute offenbar stört in Großbritannien. Brechen wir es rund auf die zentralen Inhalte der Demonstration. Was wurde denn da konkret gefordert? Leute raus oder niemand mehr rein oder härtere Strafen bei Delikten? Was waren die zentralen Forderungen?
Na, Sie werden es nicht glauben, aber es ist eine ganz banale Forderung, die eigentlich für jeden normal sein müsste, egal wo Sie politisch stehen. Nämlich, dass Sie Kontrolle haben über Ihre Grenzen. Ob Sie jetzt die EU-Außengrenzen nehmen oder von mir aus auch Innengrenzen innerhalb der EU, also die von Deutschland, dass man weiß, wer hier ins Land reinkommt. Und ich kann das nicht nachvollziehen, dass das schon teilweise als rassistisch hingestellt wird, wenn man nun mal einfach kontrolliert und wissen möchte, wer durch seine Haustür reinkommt. Und das ist bemerkenswert, wenn unsere Sicherheitsbehörden wie das BKA oder wer auch immer das jeden Tag sagt, dass es nicht sein kann, dass wir nicht wissen, wer in diesem Land ist. Und wir hier Menschen haben, die Straftaten begehen, dutzendweise. Sie wissen, ich war selbst bis 2010 Polizist und wir haben Menschen festgenommen, das war vor 20 Jahren in Berlin auch schon so, die hatten dutzende schwere Straftaten auf dem Kerbholz und laufen frei rum. Und das kann der normal schaffende Bürger, es gibt ja noch ungefähr 13 bis 15 Millionen, die hier jeden Morgen aufstehen und diese ganze Party bezahlen, einfach nicht nachvollziehen. Und das ist vollkommen legitim. Und darum ging es. Das war auch die Begründung des Brexits. Take back control. Nichts anderes sollte es sein. Also das Selbstverständliche wird gefordert, aber man schafft es, das zu framen, dass man dann schon ein Nazi, und wenn Sie mit dem Nazi-Keule in Großbritannien schon anfangen, Das ist schon ein starkes Stück, aber selbst das schaffen die Linken dort. Und wir sehen es ja an unseren Mainstream-Medien hier. Und ich bin wirklich fassungslos von einem Elmar Thewissen oder Dunja Hayali, wie die hier gerade reagieren und diese Dinge einfach verdrehen, nur damit es in ihre linke Ideologie passt. Und das machen die Leute nicht mehr mit. Und das ist auch gut so.
Ich nehme zwei Stichworte auf. Sie haben Nazi- und Mainstream-Medien erwähnt. Die Frage ist ja, wer war da auf der Straße? Und die Mainstream-Medien, die sprechen naturgemäß von einer Kundgebung der Rechtsextremen, vermutlich auch, weil die Initialzündung für den Anlass von jemandem gekommen ist, den sie als rechtsextrem etikettieren. Aber die schiere Masse der Teilnehmer, die spricht ja eher für eine Bewegung mitten aus dem Volk, oder liege ich da falsch?
Nein, Sie liegen da komplett richtig. Das sagt auch immerhin die BBC oder andere öffentlich-rechtliche Medien in England auch, dass das nicht alles Nazis sind. Das mag ja sein, dass da ein oder zwei rumlaufen. Ja, also das interessiert komischerweise bei linksradikalen Demos, die ich ja als Polizist auch begleitet habe, wo ich dachte, um Gottes Willen, ob das jetzt wirklich noch verfassungsmäßig ist, aber war es dann tatsächlich noch. Das ist einfach zu billig. Es sind stinknormale Leute, wie ich gerade gesagt habe, rechtschaffende Bürger, die es nicht verstehen, was hier läuft. Ich kann es ja selbst nicht verstehen, was hier möglich ist in diesem Land. Ich versuche immer, das Positive zu sehen. Das Positive ist einfach, dass man es hier so massiv übertreibt, dass selbst Menschen, die auch wirklich meinen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nur die Wahrheit berichtet, jetzt auch Fragen stellen. Und diese Übertreibung, das ist gut. Und von daher sehe ich da das Positive, dass sich hier auch was verändern wird. Und ich meine, Sie müssen ja nur alle Umfragen in Deutschland auch sehen. Also wir haben eine konservative, mittel- bis konservative, ich versuche auch diesen Begriff rechts zu vermeiden. Das war ja früher komplett normal, heute ist das ja geframed als was ganz Fürchterliches. Wir haben eine Mehrheit und die Leute wollen etwas. Und wenn die regierenden Parteien das jetzt nicht einsehen, ja, dann wird es einfach nur noch besser werden für die Normaldenkenden in Westeuropa. Und wir sehen ja auch, was in den USA passiert. Ich meine, es ist schon bemerkenswert, wie Elmar Thewissen sagt, dass die Demokratie eigentlich faktisch abgeschafft ist in den USA. Ich kann nur hoffen, dass dieser Mensch dort ausgewiesen wird und dort das Land nicht mehr betreten darf. Das ist einfach nicht mehr normal, dass sowas dann wirklich von meinen Gebühren dort in den USA sitzt und solche Märchen erzählt.
Bei Migrationskritik auf der Straße hat man früher in Großbritannien gern mit Festnahmen im großen Stil reagiert. Ich nehme mal an, das war dieses Mal aufgrund der Ausmaße kaum möglich oder vielleicht auch, weil es friedlich blieb. Wie sah das aus?
Das ist ein guter Punkt, was Sie ansprechen. Das war ja genauso auf den fürchterlichen Anschlag in den USA, wo der Gouverneur von Utah gesagt hat, haben Sie gesehen, was in dem wunderschönen Bundesstaat Utah die letzten zwei Tage passiert ist? Nichts, außer Trauer. Nicht wie bei George Floyd, dass irgendwelche Städte gebrannt haben, sondern das sind einfach alles rechtschaffende Bürger. Das sind keine rechtsradikalen Nazis und Verbrecher und sowas, sondern diese Menschen haben dort getrauert und genau das Gleiche war da auch. Da gab es nichts. Während sie bei jeder komischen LGBTQ-Plus-Bewegung oder Demo oder sonst irgendwas in England und London 400 oder bis 900 Festnahmen haben. Das kann dir jeder recherchieren, wer es nicht glaubt, aber leider ist es ja so. Sondern das sind einfach normale Menschen. Die sind noch nicht mal politisch rechts. Sehen Sie bei uns ja auch. Ich meine, wir haben ja in diesem Land Menschen, die ins konservative Lager gesteckt werden. So eine Ulrike Giraud zum Beispiel ist für mich ein bestes Beispiel. Die wäre da vor 20 Jahren nicht im Leben auf meiner Linie gewesen. Aber ist die ja heute im Großen und Ganzen. Das ist einfach der Vorteil. Und was Sie gerade richtigerweise gesagt haben, Sie müssen sich mal vorstellen, wir haben in Großbritannien 30 Festnahmen pro Tag für Menschen, die irgendetwas in Social Media posten, also ihre Meinung äußern. Selbst China schafft das nicht mehr. Und das haben die Leute einfach satt. Das ist ja auch bemerkenswert, wenn auch gerade in der EU mit dem Digital Services Act man wirklich Meinungsfreiheit jetzt untergraben will oder verbieten will. Das ist alles brandgefährlich, was hier läuft. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt Druck aus den USA kriegen. Und ich hoffe, dass der Druck weiter steigt, weil wir können uns über alles streiten. Aber wenn wir die Meinungsfreiheit einschränken beziehungsweise dann untergraben, dann ist eine Demokratie tot. Das ist Fakt.
Wie sieht Ihre Einschätzung zum Schluss aus? Hat der Aufschau auf der Straße das Zeug, die Migrationspolitik von Großbritannien zu verändern? Oder gibt es jetzt einfach viel Ankündigungen und es bleibt alles beim Alten?
Ich glaube schon, dass sich in Großbritannien fundamental etwas ändern wird. Und meine Hoffnung ist, dass es aus Großbritannien eine Signalwirkung für ganz Europa hat. Das Problem ist ja auch, dass der Premierminister momentan massive Probleme hat. Er muss seinen Botschafter aus den USA abziehen. Er ist mehr als nur ein bisschen beschädigt. Und wenn es zu Neuwahlen in Großbritannien kommt, dann ist jemand wie Nigel Farage mit seiner neuen Partei, die innerhalb von einem Jahr, ich glaube mit 13 Punkten vor allen anderen momentan liegt, durchaus in der Lage, neuer Premierminister zu werden. Und dann bin ich mal gespannt, ob sich das, was Nigel Farage zumindest angekündigt hat, auch tatsächlich in der Realität zeigt. Und das wäre ein wirklich fundamentaler Wandel in Großbritannien. Und wenn etwas davon rüberschwappt aufs Festland Europa, dann wäre ich doch zufrieden.
Der Deutsch-Brite Anthony Lee zur Großdemonstration in London gegen die Einwanderung und ihre Folgen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wer Benzin im Blut hat und den Geruch von frischem Leder mag, der kam letzte Woche nicht an München vorbei. Dort fand bis gestern die internationale Automobilausstellung IAA statt. 750 Aussteller aus 37 Ländern waren es, im Gepäck unter anderem auch 350 als Neuheit angepriesene Ausstellungsstücke. Kommentatoren sprechen von einer Wiedergeburt. Nachdem Autoshows in den letzten Jahren den Charme einer Raufasertapete ausgestrahlt hatten, scheint in München der frühere Glanz wieder sichtbar geworden zu sein. Wir schauen auf den Anlass zurück und auf die Zukunft der vier Räder voraus mit unserem Automobilexperten Oliver Lauter. Guten Tag, Herr Lauter.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Lauter, wie sieht Ihre persönliche Zusammenfassung aus? Ist nach einigen Tagen IAA in München Autofahren nun wieder sexy? Wie sah das öffentliche Interesse aus und wurde auch etwas geboten?
Zunächst erstmal großes öffentliches Interesse. Das lag natürlich auch daran, dass es erstmals wieder 750 Aussteller gab. Das ist natürlich logisch. Wenn ich kaum noch Aussteller habe, ist kein Interesse da. Dieses Mal ganz großes Interesse. Großes Interesse übrigens auch an den chinesischen Herstellern. Viele wollen natürlich wissen, was machen die besser? Warum sind die günstiger? Und natürlich große Diskussion. Soll es wieder Verbrenner geben? Soll es keine Verbrenner geben? Und tatsächlich Lösung aus China von BYD, Build Your Dreams, ein Benziner-Verbrenner mit Hybridantrieb und der Elektrowagen fährt dann 100 Kilometer weit und der Benziner 1350 Kilometer. Das interessiert die Leute natürlich zum Preis von 49.000 Euro.
Das heißt, diese Neuheiten sind es auch, die anziehen. Man geht ja nicht hin, um nur Autos anzuschauen, sonst könnte man auch zum örtlichen Autohändler gehen. Gab es denn so echte Innovationen oder überraschende Trends oder Dinge, die wirklich elektrisiert haben, die nun kommen?
Also es gibt zwei große Trends. Der eine Trend ist natürlich das Thema Retro-Design. Man hat festgestellt, wenn alle Autos aussehen, entweder BMW wie der böse Hase oder Hyundai wie das Nilpferd mit Heiligenschein, dass man dadurch keine Autos mehr verkaufen kann. Der Verbrennermotor als Alleinstellungsmerkmal fällt ja weg. Und das heißt, gerade die europäischen Hersteller besinnen sich jetzt wieder auf Retro-Design. Das heißt, auf Design, was die Menschen lieben, wo sie sich dran erinnern können. Und das hat natürlich auch die Komponente. Also BMW hat jetzt den iX3 im neue Klasse-Design präsentiert. Das neue Klasse-Design stammt von 1965 mit dem sogenannten Hofmeister-Knick. Das heißt, einer gegenläufig gebogenen C-Säule am Heck. Und Renault genau das Gleiche. Renault hat den Renault 4 präsentiert, Renault hat den Renault 5 präsentiert. Und das Ganze hat als Ziel erstens, dass man natürlich sich unterscheiden kann vom chinesischen Wettbewerb. Und das Zweite ist, dass man endlich auch wieder einfangen kann, die Boomer, die sich an diese Autos erinnern, weil vorher hat man gar kein Identifikationsmerkmal. Alle Autos sehen gleich aus und dann, warum sollte ich mir einen Mercedes oder warum sollte ich mir einen BMW kaufen, wenn die alle gleich aussehen? Und durch das Retro-Design wird halt die Zielgruppe Ü50, die ja das Geld hat übrigens für diese Fahrzeuge, wieder angesprochen werden. Als nächsten Trend haben wir natürlich das Riesenthema bidirektionales Laden. Und das ist wirklich ein Quantensprung in der Elektromobilität. Das heißt, ein Auto kann jetzt nicht nur aufgeladen werden, sondern kann auch Strom abgeben, also ans Haus, an andere Benutzer oder ins Stromnetz einspeisen. Und das vorher bisher nur eine Solaranlage gekonnt mit einem sogenannten Wechselrichter, der aus Gleichstrom, Wechselstrom macht. Und das Gleiche ist eben bei dem Auto auch. Wenn ich jetzt eine BMW Wallbox kaufe und einen neuen BMW iX3, der übrigens 70.000 kostet, dann kann ich von dem Auto über den eingebauten Wechselrichter aus meinem Gleichstrom im Auto Wechselstrom für das Haus machen. Und das ist ja ein Riesending. Wenn jetzt die ganze Straße dieses Fahrzeug fahren würde, dann bräuchte man weniger Stromtrassen. Warum das wichtig ist, werde ich auch kurz erklären. Und zwar gibt es häufig die Gefahr, wenn ich mir zum Beispiel einen nagelneuen Mercedes IQ kaufe und ich möchte eine Wallbox haben, dass der Stromanbieter sagt, nein, In deiner Straße gibt es ja schon 3 Wallboxen. Das überlastet unser Stromnetz und du kriegst keinen. Das heißt, ich habe dieses teure Auto gekauft, möchte gerne laden und kann es aber nur an sehr teuren öffentlichen Ladestationen, weil ich keine Zulassung, keine Genehmigung mehr kriege für meine Wallbox, weil diese Straße schon überlastet ist. Und mit dem neuen bidirektionalen Laden kann ich ja Strom speichern zu, sagen wir mal, schwachen Verbrauchszeiten und Strom abgeben sogar in das Netz zu starken Verbrauchszeiten. Und das heißt, es würde dieses Problem auch lösen. Finde ich eine ganz tolle Entwicklung und ein Quantensprung in der Elektromobilität, auch was die Akzeptanz angeht.
Es gibt also eine Innovation im Bereich der E-Mobilität. Gleichzeitig hat der eine oder andere Politiker rund um den Anlass von einer neuen Technologieoffenheit gesprochen, also plötzlich nicht mehr das Mantra des bitte keine Verbrenner mehr durchgegeben. Wie hat sich jetzt dieses Hin und Her an der Automobilausstellung geäußert? Wird jetzt alles elektrisch oder doch nicht mehr?
Also es ist genauso, wie Sie gesagt haben, hin und her. Und genau das ist der Status quo. Das heißt, Volkswagen sagt, nein, nein, wir müssen unbedingt nur noch Elektro machen. Mercedes sagt, nein, wir müssen technologieoffen sein. Der Bundeskanzler Merz sagt, nachdem Herr Söder gesagt hat, dass er einen 10-Punkte-Plan zur Rettung der Autoindustrie an einem Verbrennererlaubnis nicht vorbeikommt, hat Merz gesagt, er möchte auch wieder Verbrenner haben. Und dagegen hat Autoexperte und Professor Ferdinand Dudenhöfer gesagt, nein, auf keinen Fall wieder Verbrenner, denn das verunsichert die Autoindustrie, die haben jetzt alles auf Elektro ausgelegt, jetzt muss auch Elektro gefahren werden. Das heißt, es ist ein heilloses Chaos und München hat dieses Chaos auch noch bestärkt, muss man dazu sagen. Und wer nutzt es mal wieder? Die Chinesen, zum Beispiel mit dem BYD Seal Touring, dem Fahrzeug, wo wir gerade eben schon drüber gesprochen haben, ein Verbrenner, 1350 Kilometer Reichweite und gleichzeitig Hybrid-Elektro-Plug-in, 100 Kilometer elektrische Reichweite. Die Chinesen bauen das Auto, was die Leute gerne hätten. Und das ist das, was die deutsche Autoindustrie verlernt hat. Design Thinking. Design Thinking heißt, ich versetze mich in den Kopf meiner Kundinnen und Kunden und überlege, was die gerne hätten und baue das. Und die deutsche Autoindustrie hat halt viel zu lange Autos gebaut nach den Wünschen von Politikern und nicht nach den Wünschen von Kunden. Und das haben aber die Chinesen ganz schnell verstanden, dass man einen anderen Weg gehen muss. Ne? Und der Hammer ist, dieser BYD Seal ist sogar nominiert als bestes Auto 2026. Er ist noch nicht gewählt, aber nominiert. Und es kann sein, dass der chinesische Verbrenner mit Plug-in-Hybrid das beste Auto 2026 wird, der erste Chinese.
Die Angst vor der Konkurrenz aus China wächst ja ohnehin und wenn ich Ihnen zuhöre, ist das nicht völlig unbegründet. Nun würde man denken, die deutschen Autohersteller, die reagieren irgendwie auf diese Konkurrenz und das müsste sich ja auf heimischem Boden in München auch manifestiert haben. War das der Fall? Hat man was gesehen?
Zum Thema Verbrenner hat man nichts gesehen, zumindest von den Deutschen. Man hat aber was gesehen aus Frankreich und zwar ist der Renault Clio das meistverkaufteste Auto auf der Welt. Und da gibt es einen neuen Clio und dieser Clio hat tatsächlich einen Benziner mit Hybridantrieb oder Plug-in-Hybridantrieb. Das ist deswegen besonders. Ich möchte ganz kurz zum Verbraucher ausholen. Ich war vor 6 Monaten in einem Renault-Autohaus im südlichen Niedersachsen, habe mit dem Verkäufer gesprochen und der sagt mir, er kann gar nichts mehr verkaufen. Das Renault bietet nur noch Elektroautos an, die keiner möchte. Dacia hat den Diesel aus dem Programm genommen und er hat nur noch 2 Autos auf dem Hof stehen, ein unverkäufliches, gebrauchtes Elektroauto und einen Dacia Benziner, den auch keiner möchte. Und jetzt, bumm, hat Renault gelernt und sagt nichts mehr mit keinen Elektro-, keinen Benziner-Renault mehr bestellen. Also Benziner-Renaults waren nicht mehr bestellbar, nur Elektro-Renaults und bringt jetzt komplett neu ein Benzin-Hybrid-Fahrzeug, weil das die Leute brauchen. Und aus München, aus Wolfsburg hört man zu dem Thema nichts. Aus Wolfsburg das übliche Chaos, das heißt, ursprünglich sollte der neue kleine Elektro-Volkswagen heißen Volkswagen Polo, jetzt heißt er doch wieder Volkswagen ID Polo, weil man eben sagen möchte, dass es ein Elektrofahrzeug ist. BMW sehr innovativ, was das Thema BMW iX3, also Elektrofahrzeug angeht und O-Ton vom Vorstand möchte die Verbrenner weiterbauen, das heißt weiterentwickeln, aber Konkretes gibt es nichts.
Also die deutsche Autoindustrie hat die Heimchance, den Heimvorteil nicht genutzt oder ist das zu grausam ausgedrückt?
Nach wie vor hängt die deutsche Autoindustrie am Tropf der Politik und hat immer noch nicht gehört, was der Verbraucher gerne hätte. Also die hören einfach nicht zu. Was das Thema Elektro angeht, glaube ich, haben alle Hersteller ihre Hausaufgaben gemacht. Also der neue BMW iX3 hat eine Reichweite von 800 Kilometern, was ja viel ist. aber kostet eben 70.000. Das heißt, dieses Fahrzeug ist halt nur für reiche Leute. Das kann sich ein armer Mensch eben nicht leisten. Im Kleinwagensegment gibt es da nichts. Aber das Problem ist auch nicht die 800 Kilometer Reichweite. Er könnte auch 1.500 Kilometer Reichweite haben. Das Problem liegt bei den Ladestationen. Es ist einfach unzumutbar, mit einem Elektroauto auf eine unbekannte lange Strecke zu gehen, außerhalb des heimischen Dunstkreises. Sie müssen sich das so vorstellen, Sie haben keine Station, wo irgendwie Catering angeboten wird, Essen, Trinken. Es gibt keine Überdachung. Sie stehen entweder im Regen oder in der prallen Sonne, im Idealfalle nachts irgendwo im Industriegebiet, einsam mit Ihrem Elektroauto, 2 Stunden wartend. Und das Problem sind immer noch die Infrastruktur zum Laden. Wir hatten auch das Thema mal, wo es um das Thema Abo geht. Ich muss Abos abschließen, damit ich laden kann. Die Karte passt nicht. Bei Audi wird die Ladestation nicht erkannt. Die Ladestation erkennt das Fahrzeug nicht. Also damit sich die Elektromobilität wirklich erfolgreich durchsetzen kann, brauchen wir nicht nur ständig mehr Reichweite, sondern einfach die Infrastruktur muss vernünftig sein. Und natürlich auch die Strompreise. Ne? Also ich arbeite ja selber im Batteriesegment, wo es um das Thema Natrium-Ionen geht. Und wir haben regelmäßig chinesische Investoren da. Die lachen sich tot, wenn wir sagen, dass wir Energiespeicher brauchen. Weil in China kann ich mein Elektroauto anschließen, vielleicht auch 2, 3. Ich sehe es nicht mal auf der Stromrechnung. Ja, und solange der Strom so teuer ist und Elektroautofahren so teuer ist wie eine große V8-Limousine fahren, wird sich's nicht durchsetzen, egal wie lange die Reichweiten sind. Das Problem ist die katastrophale Ladeinfrastruktur.
Das Ziel war in diesem Jahr ja, die Ausstellung in München in die ganze Stadt zu tragen, also über die reine Ausstellungsfläche hinaus präsent zu sein. Das ist schon fast eine Provokation für alle Lastenfahrradfahrer und anderweitig Klimabewegte. Ging das alles geräuschlos durch oder gab es Widerstand, Proteste, Demonstrationen?
Ja, also es gab halt die üblichen Klimakleber. Attac hat auch die Zufahrten massiv blockiert. Natürlich möchten die Gegner der IAA gar keine Mobilität. Also die möchten eigentlich die Immobilität der Menschen. Das heißt nur noch Aufbau auf Bahn und Bus und es soll halt gar kein Auto mehr geben. Deswegen ist es eigentlich auch egal, ob die Autoindustrie Elektroautos, Zero-Emission-Fahrzeuge präsentiert, sondern möchte gar keine Autos. Ne? Und natürlich wurden halt wie üblich Klimakleber mit Öl und Flex von der Feuerwehr von der Straße entfernt. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, so ein bisschen Recht haben die Klimakleber ja auch. Beispiel, es wurde präsentiert, der neue Smart Hashtag 5. Allein wie man auf so einen Namen kommt schon, ist wirklich vom Marketing Katastrophe. Der wiegt 2350 Kilo und als Brabus-Version hat er 643 PS. Und der erste Smart wog 700 Kilo und hatte 54 PS. Ja, das heißt also, ich habe heute irrsinnige Gewichte, die ich durch die Gegend fahre. Ich habe irrsinnige Motorleistung und das hat mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts mehr zu tun, egal Elektro oder nicht. Ich fahre mit riesen Trümmern mit 650 PS durch die Weltgeschichte. Was soll daran nachhaltig sein? Das ist überhaupt nicht nachhaltig. Und das Zweite ist auch, wir verbieten den Diesel, Euro 5 Diesel in der Innenstadt wegen Feinstaub und diese Elektroautos mit diesen irrsinnigen Leistungen, irrsinnigen Drehmoment, die sind ja permanent an der Traktionsgrenze, wo eben die Motorelektronik eingreift. Das heißt, die haben Reifenabrieb ohne Ende. Erstens Breitreifen durch die schiere Größe, das schiere Gewicht. Und das Zweite ist, die haben ja permanent Abrieb. Das heißt, der Feinstaub, den ich in der Luft habe und natürlich Bremsen, das ist auch natürlich, wenn ich Traktionseingriff habe, habe ich immer Bremsen. Ne? Der bremst permanent, wenn er jetzt nicht gerade rekuperiert, klar. Aber ich habe riesen Feinstaubeinträge durch diese schweren und leistungsstarken SUVs. Also das Thema Feinstaub wird sich gar nicht bessern, selbst wenn ich alle Diesel verbiete, weil der neue Trend Mega-SUVs mit irren Leistungen, breiten Reifen und permanenten Bremseingriff ist. Das ist der Feinstaub, der ja sonst auch immer gar nicht zur Diskussion steht. Ne? Und das ist natürlich die große Frage, wieso verbiete ich Diesel und nachhaltig soll sein der 650 PS, 2,4 Tonnen schwere SUV. Ne? Von daher muss ich sagen, würde ich da den Klimaklebern durchaus recht geben. Der Trend ist der völlig falsche. Ne?
Eine Rückschau auf die jüngste internationale Automobilausstellung IAA, die gestern zu Ende ging. Eine Bilanz gezogen hat unser Automobilexperte Oliver Lauter. Besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen. Ciao.
Ein Vorfall im polnischen Luftraum sorgt immer noch für viele Rätsel. Mehrere Drohnen wurden gesichtet, manche stürzten ab, andere wurden offenbar abgeschossen. Umso brisanter, als sich das Ganze in unmittelbarer Nähe zu NATO-Manövern und zu belarussischen Militärübungen abspielte. Doch wer genau hinter diesen Drohnen steckt, was ihr Auftrag war und welche Botschaft damit verbunden sein könnte, das ist weitgehend unklar. Die Ereignisse näher beleuchten wir für uns nun. Ralf Bosshardt ist Oberstleutnant im Generalstab AD der Schweizer Armee und war militärischer Sonderberater des OSZE-Generalsekretärs. Guten Tag, Herr Bosshardt.
Guten Tag.
Herr Bossert, die Berichte über die Drohnen in Polen sind sehr widersprüchlich. Können Sie uns schildern, was zum momentanen Zeitpunkt überhaupt gesichert bekannt ist?
Ich persönlich gehe davon aus, dass die Einschlagstellen von zumindest 15 Drohnen genau zu lokalisieren sind. Der polnische Regierungschef Donald Tusk hatte ja ursprünglich von deren 19 gesprochen. Ukrainische Medien im Gegensatz dazu hatten die Zahl von 23 kolportiert. Es ist zusammengefasst also mit einer doch eher kleinen Anzahl von Drohnen zu rechnen. Klein im Vergleich dazu, was die Streitkräfte der Russischen Föderation im Krieg in der Ukraine jeweils einsetzen, wo ja Nacht für Nacht hunderte von Flugkörpern der verschiedensten Art, schwergewichtig aber Drohnen, eingesetzt werden. Man weiß auch ziemlich viel zum Einschlagort der 15 Drohnen, die ich zumindest lokalisieren konnte. Die Einschlagorte erstrecken sich vom Raum Danzig im Norden Polens bis hinunter fast in die Region Krakau, mit einem deutlichen Schwerpunkt an der polnisch-belarussischen Grenze gegenüber der Stadt Brest auf der belarussischen Seite und insbesondere die Truppenübungsplätze, auf welchen derzeit die NATO-Übung Iron Defender 25 in Gang ist.
Es heißt, es soll sich um Drohnen russischer Bauart handeln. Bedeutet das denn nun automatisch, dass sie auch von Russland eingesetzt wurden?
Natürlich gingen sofort nach den ersten Meldungen Theorien umher, wonach es sich auch um eine False-Flag-Aktion der Ukraine handeln könnte. So etwas ist natürlich nie ganz ausgeschlossen, weil ja Russland Tag für Tag oder vielleicht eher Nacht für Nacht Drohnen in großer Anzahl einsetzt. Vieles davon sind, ich möchte einmal sagen, Einwegdrohnen, bei denen eine Rückkehr zur Basis gar nie vorgesehen ist, von denen dann auch die ganz große Anzahl irgendwo am Boden zerschellt. Darunter sind auch Drohnen, die keinen Kampfauftrag haben, reine Stördrohnen, Täuschdrohnen, vielleicht auch Aufklärungsdrohnen, die dann halt irgendwo runterfallen. Und es ist tatsächlich nie ganz auszuschließen, dass eine Anzahl von 2 Dutzend seitens der Ukrainer geborgen wurden, instand gesetzt werden konnten und dann im Osten Polens eingesetzt wurden. Aber diese Theorie stützt sich natürlich allein auf die Frage nach dem cui bono. Wer profitiert davon? Das ist klar. Die NATO hat diesen Vorfall sofort ausgenutzt zu ihren Gunsten, hat wieder einmal Bündnissolidarität demonstriert. Aber ich halte die Theorie von einem von Russland und auch Belarus ausgehenden Einsatz doch für die erheblich plausiblere.
Und mit welchem Ziel? Es muss ja eben nicht zwingend eine Art Angriff gewesen sein, sondern vielleicht einfach eine Aufklärungsmission. Gibt es Indizien dafür, dass es um Aufklärung ging?
Ja, es gibt schon Indizien dafür. Zum einen waren die Drohnen unbewaffnet, keine Gefechtsköpfe an Bord. Zum anderen fällt natürlich auf, dass diese Drohnen abgestürzt sind in Räumen, in welchen jetzt eben diese NATO-Übung in Gang ist, sowie an einem Ort, der unweit einer polnischen Radarstation liegt. Ein modernes Radar, das die Polen erst vor wenigen Jahren beschafft haben, das über eine Reichweite von je nach Quellen 430, vielleicht sogar 470 Kilometern verfügt und das sehr grenznah aufgestellt worden war, und zwar nicht permanent, sondern es scheint sich um eine Station zu handeln, die erst kürzlich dort installiert wurde. Und die Kraft ihrer Reichweite, militärische Aktivitäten der belarussischen Seite oder in Belarus bis weit ins Land hinein verfolgen kann und die technischen Parameter eines derartigen Geräts aufzuklären, hat natürlich oberste Priorität in der aktuellen Lage seitens von Russland, seitens von Belarus. Und von daher gehe ich davon aus, dass die Theorie von Aufklärungsdrohnen erheblich plausibler ist als alle anderen.
Falls es nun also um eine Aufklärungsmission gegangen ist, welche Informationen könnten denn die Russen oder Belarussen dadurch tatsächlich gewonnen haben?
Ja, man möchte ganz sicher nicht die Übungen Polen im Raum der Ostseeküste, aber auch hinunter bis in den Raum Wutsch und östlich von Krakau unbeobachtet lassen. Die Problematik besteht ja darin, dass offensichtlich die NATO darauf verzichtet hat, russische und belarussische Manöverbeobachter einzuladen. Dazu wären sie ja bei einer gewissen Anzahl beteiligter Truppen gemäß dem Wiener Dokument der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa eigentlich verpflichtet. Aber wir haben schon in den letzten Jahren immer wieder beobachtet, dass die Meldeschwelle für Übungen und auch die Schwelle, ab welcher Beobachter eingeladen werden müssen, unterlaufen wurden, sodass keine Verpflichtung bestand, fremde Beobachter einzuladen. Zumindest die belarussische Seite hat sich darüber beklagt, dass sie hierzu nicht eingeladen wurde. Man hat dann möglicherweise in Minsk und in Moskau beschlossen, dass man jetzt andere Mittel einsetzt, um die Tätigkeiten der NATO auf den Truppenübungsplätzen in den erwähnten Räumen zu überwachen. Dazu kommt natürlich auch, dass die erwähnte Verlegung einer sehr leistungsfähigen Radarstation 30 Kilometer nahe an die belarussische Grenze per se schon einmal ein gewisses Misstrauen verursacht hat. Auf der anderen Seite finden in Belarus auch Übungen statt mit Beteiligung belarussischer und russischer Truppen. Die Übung Sapad 25, das ist eine Art von Übung, die alle 2-3 Jahre wieder einmal stattfindet. Dabei wird die Verlegung von russischen Truppen aus dem Raum Moskau schwergewichtig, aus dem Raum Moskau nach Belarus geübt, weil Belarus bis anhin einer Stationierung starker russischer Truppenteile auf seinem Territorium nicht zugestimmt hat, sodass für den Konfliktfall an der belarussisch-polnischen oder auch belarussisch-litauischen Grenze erst einmal Truppen herangeführt werden müssten. Wir müssen ja bedenken, dass die belarussische Armee zahlenmäßig der polnischen massiv unterlegen ist. Und das Üben dieser Truppenverlegung macht aus diesem Blickpunkt natürlich schon Sinn. Hierzu hat die belarussische Seite Beobachter nach dem Wiener Dokument eingeladen. Die westliche Seite hat diese Einladung aber größtenteils ausgeschlagen. Nach meinen Berichten, die ich vom belarussischen Verteidigungsministerium bekam, ist eine Reihe von Verteidigungsattachés, die in Minsk akkreditiert sind, eingeladen worden. Einige haben offensichtlich sogar teilgenommen. Und auch ein Beobachter aus dem Konfliktverhütungszentrum der OSZE in Wien ist mit dabei. Man geht aber sicherlich davon aus in Belarus, dass diese Übung durch die NATO auch noch durch andere Mittel überwacht wird.
Man scheint das jedenfalls ernst zu nehmen. Polen wie auch Rumänien haben Kampfjets aufsteigen lassen. Ist das einfach so eine Symbolik, ein Automatismus, den man in solchen Fällen anordnet, oder ist das ernster zu nehmen?
Das ist sicher ernster zu nehmen, weil man ein derart teures und in kleiner Anzahl vorhandenes Mittel wie Mehrzweckkampfflugzeuge dann ja eigentlich auch nicht einfach so aufsteigen lässt. Natürlich sind Kampfflugzeuge im NATO-Raum so nahe an der NATO-Außengrenze sicher permanent in hoher Bereitschaft stationiert. Ich denke, im Vorfeld dieser Übung in Belarus hat man die Bereitschaft, die Quick Reaction Alert, auf unter 15 Minuten heruntergesetzt, möglicherweise bis auf 5 Minuten, was mit einem hohen Aufwand verbunden ist, was hohe Kosten verursacht, und das tut man nicht einfach so. Mit dem Einsatz von Kampfflugzeugen hat man dann aber auch der russischen und der belarussischen Aufklärung sicherlich ein kleines Geschenk gemacht, weil diese Aktionen werden von Osten werden sicherlich sehr sorgfältig überwacht und die technischen Parameter, die ganzen Radar- und Funkfrequenzen und was da alles noch im Spiel ist, das wird sehr sorgfältig registriert, damit man die Struktur und das Funktionieren der Luftverteidigung auf der Gegenseite voraussagen kann.
Wer auch immer der Absender dieser Drohnen war und mit welcher Absicht auch immer, was sagt uns dieser Vorfall über die Leistungsfähigkeit oder allenfalls auch die Verwundbarkeit der NATO-Luftverteidigung?
Diese Drohneneinsätze dürften eine gewisse Panikstimmung in Brüssel erzeugt haben. Das hat natürlich einerseits einen technologischen Grund, denn Drohneneinsätze im Grenzraum sind derzeit rein technologisch kaum mehr zu verhindern. Die Russen haben im Krieg in der Ukraine jetzt enorm viel Erfahrung gesammelt im Einsatz von Drohnen. Sie haben diese Erfahrung aufholen müssen. Als ich noch den Generalstabslehrgang in Moskau besuchte im Jahr 2014, war von Drohnen eigentlich noch nicht groß die Rede gewesen, weil man immer gesagt hatte, wir haben bemannte Kampfhubschrauber und Kampfflugzeuge, die wir mit entsprechenden Aufklärungssensoren ausrüsten können. Und die machen den Aufklärungsjob dann schon. Und dann kam ein gewisses Umdenken nach dem Krieg in Bergkarabach im Herbst 2020, als die Aserbaidschaner dank Drohnen praktisch jede Bewegung der Armenier aufklären konnten, bis eben zu der Lage heute, in welcher störresistente Drohnen möglicherweise bis 15 Kilometer, vielleicht auch tiefer, hinein ins gegnerische Gebiet eine Zone geschaffen haben, in welcher die Bewegung von Fahrzeugen, aber auch von größeren Verbänden zu Fuß sehr schnell aufgeklärt wird und bekämpft werden kann. Störresistent bedeutet, dass die Übermittlungsdistanzen und die Art der Übermittlung der Steuersignale von der Bodenkontrollstation an die Drohne kaum mit den Mitteln der Funkstörung zu stören sind. Und dann gibt es ja auch mittlerweile Drohnen, die drahtgesteuert sind, sodass hier mit Funkstörung gar nichts auszurichten ist. Das ist der technologische Aspekt und dann gibt es natürlich auch den militärstrategischen Aspekt. Ich denke, insbesondere die Belarussen haben mit diesem Drohneneinsatz den Polen eine ganz klare Warnung vermittelt, nicht weiter zu eskalieren. Das ist zu sehen im Zusammenhang mit dem Absturz einer offensichtlich ukrainischen Drohne Ende Juli in der Stadt Minsk, bei welchem der 50 Kilogramm schwere Gefechtskopf nicht detoniert ist, sodass keine großen Schäden und keine Opfer zu beklagen waren. Und ich könnte mir vorstellen, dass die belarussische Seite hier die Warnung vermittelt hat, haltet eure ukrainischen Verbündeten unter Kontrolle. Das ist eine Art von Krieg, die wir erfolgreicher führen können als die Ukrainer und die NATO zusammengerechnet.
Das war Ralf Bosshardt, Oberstleutnant im Generalstab AD der Schweizer Armee, mit seinen Einschätzungen zum Drohnenvorfall in Polen. Besten Dank für das Gespräch.
Bitte gerne.
Das war Konterfunk aktuell vom Montag, dem 15. September. Weiter geht es heute unter anderem mit Fernruf, unserer Auswanderersendung. Wir besuchen Chile, wo derzeit der Überkonsum von digitalen Medien eine große Herausforderung darstellt. Und es geht zu einem deutschen Dozenten an der Englischen Universität Oxford, der einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen bietet. Fernruf hören Sie heute um 8 und um 19 Uhr. Das war's von Konterfunk aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.